Guten Abend, meine Damen und Herren. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Hagen. Im Deutschlandradio Kultur bringen wir heute Abend den 11. Teil unserer Sendereihe Walter Lewin und das LaSalle-Quartett, eine musikalische Biografie, erzählt in 26 Folgen. Der Geiger Walter Lewin wurde 1924 in Berlin geboren und verbrachte seine Kindheit in einem begüterten jüdischen Elternhaus in Dahlem. Erst im Dezember 1938 emigrierte die Familie nach Palästina. Nach Schulzeit, Abitur und ersten Musikstudien ging Walter Lewin 1946 nach New York und studierte Violine bei Ivan Galamian an der Juilliard School of Music. Noch in der Juilliard School gründete Lewin ein Jahr später das LaSalle-Quartett, dessen erster Geiger er bis 1987 war. 1949 bekamen die Mitglieder des LaSalle-Quartetts als gemeinsam lehrende Professoren ihre erste Anstellung am Colorado College in Colorado Springs. 4 Jahre später wurden die LaSalles Professoren für Quartettspiel am College Conservatory of Music in Cincinnati. In den 4 Jahrzehnten von 1947 bis 1987 unternahm das Ensemble Konzerttourneen in der ganzen Welt und spielte maßstabsetzende Schallplattenaufnahmen ein, darunter das Oeuvre für Streichquartett von Schönberg, Berg und Webern, Quartette von Beethoven, Brahms, Wolff und Zemlinsky sowie Quintette von Schubert und Schumann. Im Mai 1987 beendete das LaSalle-Quartett nach über 40 Jahren seine Konzerttätigkeit. Heute bildet Walter Lewin junge Streichquartette in vielen Ländern aus. Hinzu kommen Gesprächskonzerte, Aufsätze, Radio- und Fernsehsendungen. Der Titel unserer heutigen Folge lautet »In der Stimmung einer überwundenen Gefahr – Die ersten Jahre an der Juilliard School in New York, 1945 bis 1949«. Im Gespräch mit Walter Lewin hören Sie Wolfgang Hagen und Werner Grünzweig. Werner Grünzweig ist der Leiter des Musikarchivs der Akademie der Künste zu Berlin.
Herr Lewin, wir schreiben jetzt das Jahr 1947. Sie sind ein Jahr zuvor in der Stadt New York angekommen, die zu dieser Zeit gerade unglaublich künstlerisch prosperiert, in einem Land, in dem man die Folgen des Krieges kaum spürt und in dem die schlimme Wirtschaftskrise für die kommenden, na sagen wir mal, 6 Jahrzehnte erst einmal überwunden scheint. Es ist nicht verwunderlich, dass Sie damals nicht nach Europa oder nach Palästina zurückkehren wollten. Aber wann haben Sie sich genau entschlossen, in den Vereinigten Staaten zu bleiben?
Eigentlich erst, als es mir klar wurde, dass ich, wenn ich ein Quartett in Residenz gründen wollte, also eine Anstellung eines Berufsquartettes haben wollte, dass das nur in Amerika möglich sein würde, aus finanziellen Gründen. Kein anderes Land zu dieser Zeit konnte sich diesen Luxus erlauben. Und wenn ich denn das in Amerika machen wollte, musste ich in Amerika Arbeitserlaubnis haben. Die konnte man aber nur bekommen, wenn man in das Land einwanderte. Ich war aber auf einem Studentenvisum in Amerika und wenn ich denn in Zukunft dort arbeiten wollte, musste ich daran denken, jetzt regulär einzuwandern. Das bedeutete, ich musste ein Immigrationsvisum beantragen. Das konnte man aber nur außerhalb von den Vereinigten Staaten. Man musste ins Ausland fahren.
Zurück nicht, sozusagen.
Ja, zurück nach Europa oder in ein Land jedenfalls wie Kanada oder Mexiko. Südamerika oder Mexiko, wo auch immer, nicht USA. Und da ich einen Onkel in Brasilien hatte, der mich eingeladen hatte, 1947 nach Rio de Janeiro zu kommen für die Weihnachtsferien, fuhr ich dahin und hoffte, dort ein Immigrationsvisum beantragen zu können. Nun, das war gar nicht selbstverständlich, dass man das so ohne weiteres bekommen könnte, denn die Immigrationsvisen waren ja für lange Zeit sehr limitiert von den Amerikanern. Allerdings hatten sie eine merkwürdige Einrichtung, dass jedes Land eine Quote von Immigrationsvisen zuerteilt bekam. Also es gab eine gewisse Quote für deutschgebürtige Menschen aus allen, in allen Ländern, wo es amerikanische Konsulate gab. Also auch in Brasilien gab es eine Quote für deutschgebürtige. Merkwürdige Idee, denn die lagen ja da nun rum, denn während des Krieges, und zwar ja gerade 6 Jahre Krieg gewesen, waren ja kaum Leute, die aus Deutschland kommend in Rio de Janeiro ein amerikanisches Visum beantragen würden. Und so lagen da sehr viele unbenutzte Visen im Konsulat in Rio de Janeiro, während es in anderen Ländern die Leute jahrelang warten mussten, um ein Visum zu bekommen.
Wie man weiß, die Amerikaner waren sehr, sehr restriktiv mit den selbstgesetzten Quoten.
Und diese Quoten hatten mit dem wirklichen Bedarf überhaupt nichts zu tun.
Und in diesem Fall?
Es war Bürokratismus sondergleichen. Das wusste ich nicht. Aber mein Onkel sagte, ruf doch mal beim Konsulat an, wie lange das dauert. Denn du bist ja nur 3 Wochen hier.
Als Sie in den Weihnachtsferien 47...
Bin nach Rio de Janeiro geflogen und war bei meinem Onkel, der in Brasilien ja als Fabrikant tätig war, und rief beim Konsulat an und fragte die, wie lange es dauern würde, um ein Visum zu bekommen. Sie fragten, wo sind Sie denn gebürtig? In Berlin, in Deutschland. Sagen Sie, ja, dann können Sie morgen kommen, dann können wir Ihnen das Visum geben. Innerhalb von 24 Stunden hatte ich ein Immigrationsvisum. Das war unvorstellbar. Ich wusste nur von Leuten, die Jahre darauf gewartet haben.
Immigrationsvisum hieß nochmal im Unterschied zum Studentenvisum was? Das Studentenvisum war ja begrenzt, klar.
Begrenzt.
Und das Immigrationsvisum?
2, 3 Jahre. Immigrationsvisum, da konnte man, wenn man das bekam, nach 4 oder 5 Jahren Amerikaner werden.
Aha.
Man war eingewandert in das Land, offiziell.
Mit diesem Visum hatte man sozusagen den Einwanderungsstempel.
Genau.
Und auch die Green Card, wie man heute sagt, also die Erlaubnis zu arbeiten.
Das war dasselbe. Dass man, damals gab es keine Green Card in dem Sinne, sondern man bekam direkt ein Immigrationsvisum und damit wanderte man, wenn man dann wieder aus dem Ausland, wo man das Visum bekam und im Pass eingetragen hatte, wenn man dann wieder nach Amerika zurückkam, dann war man damit eingewandert und war angemeldet dafür, dass man Amerikaner werden wollte. Das dauerte einige Zeit.
Das große Glückskind Walter Lewin fährt Weihnachten 47 nach Rio de Janeiro, ruft einmal bei der Behörde an und hat eine Einwanderung für die Vereinigten Staaten praktisch damit.
Damit war der Fall erledigt. Aber um die vorhergehende Frage zu beantworten, es war mir damals noch nicht ganz klar, ob ich denn wirklich in Amerika bleiben wollte. Das hing ein bisschen davon ab, von dem weiteren Erfolg meiner Studien, von dem Erfolg, ob ich denn wirklich ein gutes Quartett werde gründen können und ob ich mit diesem Quartett, das dann die letzte Eventualität, auch eine Anstellung als Quartett in Residence an einer amerikanischen Universität oder einem College oder einer Hochschule bekommen würde.
Was war denn eigentlich mit Ihren Eltern? Haben die noch erwartet, dass Sie wieder zurückkommen würden?
Ja, zuerst schon. Es wurde überhaupt erwartet, dass ich nach Palästina zurückgehe. Denn meine Eltern waren da, meine Schwestern waren da, alle Verwandten außer meinem Onkel in Brasilien waren in Palästina. Und ich war eigentlich auch überzeugt davon, dass das eine sehr gute Sache wäre, dort einen Berufsfeld zu haben. Nur war mir nun inzwischen doch klar geworden, dass das finanziell wahrscheinlich nicht durchführbar sein würde. Das Land war zu klein. Man konnte nicht genug Konzerte spielen als Streichquartett.
Sie hatten ja Erfahrung, Sie waren ja schon mit einem kleinen Quartett durch die Kibbutze getingelt sozusagen.
Ja, und das war finanziell nicht ausreichend, um sein Leben damit zu fristen. Man musste, und das machten auch alle Leute, die auch ernsthaft versuchten, Quartett zu spielen, so wie mein Schulkollege Chaim Taub mit dem Tel Aviv Quartett, die mussten im Orchester spielen und eigentlich nebenher Quartett, wie ernst auch immer. Das war nach meinem Dafürhalten nicht eine gute Art, ein wirklich erstklassiges Quartett aufzubauen. Ich wollte eigentlich ausschließlich Quartett spielen und unterrichten. Unterrichten, daran lag mir viel. Dazu gehörte also eine Universität oder ein College. Und wenn das klappen würde nach 2, 3 Jahren, das würde ich ja sehen, dann müsste ich mich entscheiden, ob ich in Amerika bleiben würde. Aber auf die Art und Weise hatte ich die Gelegenheit, inzwischen schon mal Konzerte annehmen zu können.
Sie waren 23 Jahre alt und hatten diesen Lebensplan komplett fertig im Kopf. Und Sie würden auch nicht im Nachhinein sagen, dass Sie sich das jetzt noch einbilden, sondern das war wirklich damals so.
Ja, das war gar keine Frage, denn ich wurde dann nach ein paar Jahren auch von meinen Eltern und meinem Onkel ausdrücklich, expressis verbis gefragt, ob ich das denn nun auch weitermachen wollte. Das war, nachdem wir schon in Colorado als Quartett in Residence engagiert worden waren, einige Jahre später, und wir bereits Tourneen machten und sehr
reüssierten. Ich kann mir vorstellen, das waren sorgenvolle Fragen, weil man sich nicht vorstellen konnte, dass man damit ernsthaft sein Geld bestreiten und sein Leben bestreiten könnte.
ist keine Frage. Und sowohl mein Vater hatte mit seinen Brüdern und seinen Schwestern in Palästina ein Geschäft aufgebaut, das durchaus keinen Nachfolger hatte. Es gab wenig männliche Nachfolger in unserer Familie, die diese Geschäfte übernehmen würden irgendwann mal. Und mein Onkel in Rio de Janeiro und in Porto Alegre, seine Besteckfabriken schon gar nicht. Der hatte gar keine Kinder, der war nicht verheiratet und hatte keine Familie, außer seiner Schwester in Palästina. Und wir waren seine Neffen und Nichten. Ich war sein einziger Neffe. Und er wollte sehr gerne, dass ich nach Brasilien
also
käme.
Also die Alternative zu der brotlosen Kunst, ein Quartett zu machen, wäre gewesen, eine Besteckfabrik in Rio de Janeiro übernehmen und ein guter, wohlhabender Unternehmer in diesem Bereich zu werden oder ins väterliche Textilgeschäft einsteigen.
Genau.
Das muss man sagen, sind veritable Alternativen, wenn man 23 ist.
Ja, aber so mein Vater wusste bereits, dass das für mich kein Interesse sein würde, nach in Palästina in die OBG da einzusteigen. Aber mein Onkel wollte das genau selber wissen und lud mich eines Tages auch ein. Wir waren in der Schweiz und wir gingen in Montreux in ein schönes Hotel. Und da hatte er seine Direktoren.
Jahre später jetzt.
Ja, das ist Jahre später, dann so Anfang der 50er Jahre. Und hatte seine Direktoren eingeladen und trug mir das ganz ernsthaft vor als Möglichkeit. Sie wollten alle gerne, dass ich da hinkomme und das Geschäft kennenlerne und das mit dem Ziel, dort Nachfolger meines Onkels zu werden. Und es war mir ganz klar, dass das überhaupt nicht in Frage käme für mich. Und sie meinten, das ist doch jetzt schon, du hast ja bewiesen, dass du erfolgreich bist und dass du es wirklich kannst und du bist ja auch schon ganz erfolgreich, aber willst du das jetzt wirklich weiter so machen? Das war eine Frage, die meiner Familie, also jedenfalls meinem Onkel, durchaus nicht klar war. Und das musste ich ihm sehr gut erklären, dass das überhaupt für mich nicht in Frage kam. Ich war ja jetzt schon in Brasilien gewesen, wie gesagt, 47, um das Visum zu bekommen und auch später nochmal. Ich hatte mir das alles angesehen und ich wollte Quartett spielen, ja, bereits als ich 13 und 14 war. Und das blieb auch so.
Diese neuen Möglichkeiten, die Sie in Amerika gesehen haben, Sie haben also für sich als Modellquartett, das Juilliard-Quartett sozusagen, direkt vor Augen gehabt, bei dem Sie ja auch studiert haben. Dieses neue Modell, dass Quartette an einer Universität, an einem Musikcollege angestellt sind, um dort zu spielen, um dort zu unterrichten, das ist ja auch in Amerika etwas ganz Neues. In Amerika zu dieser Zeit. In Amerika ist das gesamte Universitäts- und Hochschulwesen seit den 30er Jahren im Aufbruch gewesen. Sehr stark haben europäische und deutsche Emigranten daran teilgenommen, an diesem Aufbau, an dieser Aufbruchsstimmung fast. Man weiß zum Beispiel in New York, die New School for Social Research, was dort alles war, welche Komponisten dort von Aaron Copland bis Hans Eisler unterrichtet haben und völlig neue Musikcurricula entworfen haben. Haben Sie irgendwie etwas mitbekommen von dieser ganzen Stimmung, von dieser Aufbruchsstimmung, von dieser intellektuellen und künstlerischen Aufbruchsstimmung in der Stadt und im ganzen Land? Und ist das nicht auch vielleicht der Grund gewesen, warum Sie sich dann wirklich auch entschieden haben, dort zu bleiben?
Ich meine, das ist mir zuerst durchaus nicht so bewusst gewesen, denn ich kam in eine Schule, in der jetzt das Juilliard-Quartett neu angestellt worden war. William Schumann war der neue Direktor der Juilliard School, an die ich ja 46 gekommen war. Und ich war von dieser Schule sehr voll eingenommen mit meiner Arbeit und mit meinem Studium und gleich auch mit der Arbeit, ein Quartett aufzubauen. Mein Umkreis, mein Interessegebiet waren die Konzerte und die Oper in New York. Und das geistige Leben, so wie an der New School, das ist mir erst sehr viel später bewusst geworden. Auch die Menschen, die dort gearbeitet haben, das war mir zuerst nicht bewusst. Mein ganzes Interesse ging darauf hin, ich wollte mir die Möglichkeit schaffen, mit einer wirklich intensiven Arbeit jetzt an der Juilliard School mit diesem neuen Juilliard Quartett selber ein Quartett zu gründen, mit dem ich dann eine Residenz in Amerika hoffentlich bekommen konnte. Die Idee, dass es in Amerika diese Residenzquartette eine neue Sache waren, die es erst nach dem Zweiten Weltkrieg gibt, ist allerdings historisch nicht ganz richtig. Denn an der Juilliard School gab es bereits in den frühen 20er Jahren das Kneisel-Quartett als Residenzquartett. Kneisel war der Konzertmeister, ganz junge Wiener Konzertmeister des Boston-Orchesters, der gleich in Boston ein Quartett gegründet hatte. Es war ja damals üblich, dass die Quartette aus Orchestermusikern bestanden. Besonders die europäischen Orchestermusiker hatten alle Quartette, so wie das Rosé-Quartett in Wien. Die waren alles Orchestermusiker, die hervorragende Quartette hatten, die zu dieser Zeit zum Besten gehörten. Auch das Busch-Quartett war ja ursprünglich, war Adolf Busch auch in Wien Konzertmeister. Aber in Amerika waren die meisten Konzertmeister und Orchester waren aus Prag oder aus Wien, auch aus Deutschland einige. Aber sie waren alle eigentlich, kamen aus dem europäischen Orchesterraum und machten auch in Amerika gleich wieder Quartette auf. Das heißt, sie nahmen ihre Kollegen im Orchester und machten Quartette daraus. Kneisel war eines der besten amerikanischen Quartette und das war Anfang der 20er Jahre oder schon vor dem Ersten Weltkrieg. Ich glaube, kurz danach kam er nach Boston und jetzt war ihm das Orchesterspiel zu viel und an der Juilliard School suchte man nach einem Geigenlehrer und man nahm Kneisel aus Boston und er brachte sein Quartett mit. Und da hatte die Juilliard School schon in den Anfang der 20er Jahre ein Quartett in Residence. Der blieb auch da. Und mein Lehrer, erster Lehrer an der Juilliard School, Hans Letz, war der zweite Geiger im Kneisel-Quartett. Also es gab an dieser Schule bereits die Tradition eines Quartett in Residence sehr, sehr früh. Mhm. Nicht überall. Das hat ungeheuer zugenommen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und darauf bestand meine Hoffnung.
Ich meinte aber auch ein bisschen sozusagen generell die Stimmung in der Stadt. Also wie hat man diese Aufbruchsstimmung oder gab es eine Aufbruchsstimmung? Wir wissen, also Ende der 40er Jahre ist in den USA die beste wirtschaftliche Zeit, die es jemals gegeben hat. Der Krieg ist vorbei, der Krieg ist gewonnen. Das sind ja lauter Sachen, die einen Staat unglaublich beflügeln müssen. Ja, haben Sie das gespürt?
Ja, man hat es einerseits gespürt, dass hier jetzt eine unglaubliche Stimmung einer überwundenen Gefahr bestand. Die Soldaten kamen zurück nach Hause aus dem europäischen Raum. Aber es gab auch ungeheure Beschränkungen. Und das hat mich sehr überrascht. Es gab wenig Hotelzimmer. Wenn mein Onkel nach New York kam, um sich das mal anzusehen, dann konnte ich für ihn kein Hotelzimmer. Denn alle Hotelzimmer waren von zurückkehrenden Soldaten belegt. Mhm. Es gab überhaupt in den Geschäften wenig Dinge. Die ganze Industrie hatte sich ja auf den Krieg konzentriert. Plötzlich gab es für Amerika Krieg nach dem Pearl Harbor. Vorher gab es überhaupt nichts davon. Und jetzt war ganz Amerika auf den Krieg eingestellt gewesen für 6 Jahre. Und da wurde für die Privatwirtschaft sehr wenig getan. Ich erinnere mich, dass wir Hemden kaufen wollten. Es gab nur scheußliche, ganz wenige Hemden. Man konnte wenige der normalen Dinge in so normalen Umfang kaufen, die man sonst gewohnt war.
Fangen wir mal ganz konkret. Also es gibt ja immer wieder so Momente, wo etwas vorbei ist. Und 1945, da sind Sie zwar noch nicht in Amerika, aber das war ja noch nicht lange her. Da gab es ja jede Menge Daten für die Amerikaner, wo was vorbei war. Einmal der Krieg im Westen und dann der Krieg mit Japan. Haben Sie irgendwann gefeiert? Eine Art von Befreiung, eine Art von sozusagen mal auf irgendwas auf den Kopf gehauen, mal eine Nacht durchgemacht, sich einfach gefreut, dass eigentlich eine Last, eine Bedrohung, auch persönlich, Walter Lewin ist ja nun schließlich aus Deutschland vertrieben worden und zwar unter Lebensgefahr, dass das alles sozusagen weg war und dass man ja auch gewonnen hatte gegen diese Aggression.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war damals wahrscheinlich etwas unempfindlich für diese Situation in Amerika. Ich war zu sehr beschäftigt mit meinem Studiengang. Und eine solche, es gab es bestimmt, es ist gar keine Frage, dass es gegeben haben. Selber erlebt habe ich das in diesem Sinne nicht. Mir war Amerika in vieler Hinsicht noch völlig fremd. Ich war ja neu da.
Sie konnten aber ein bisschen Englisch schon.
Oh, Englisch konnte ich überhaupt völlig fließend. Ja, von England her, weil ich ja mit meiner Mutter immer in England gewesen war. Das war nicht das Problem. Es war das Problem, dass man müsste eigentlich jeden Tag die New York Times lesen und sich dafür interessieren. Politisch war ich höchst uninteressiert. Ich muss es zu meiner Schande gestehen. Ich habe das nicht so mitbekommen. Ich habe mitbekommen, dass es merkwürdige Schwierigkeiten gab. Zum Beispiel, es gab keine Telefone. Man hatte während des Krieges, war die Herstellung von solchen technischen Dingen ausschließlich auf Kriegsmaterial. In New York, da konnte man für ein halbes Jahr oder ein Jahr ein Telefon bestellen, wenn man eine Wohnung mietete, und bekam keins. Es gab einfach die Anschlüsse nicht und die Telefone nicht. Solche eigentlich doch normalen Dinge waren plötzlich in dem technischen Land Amerika nicht mehr. Das hätte mich eigentlich auf den Gedanken bringen können, was hier vorgefallen war, in welcher Weise sich Amerika konzentriert hatte auf den Krieg. Ich war ja auch auf einem Liberty-Ship nach Amerika gekommen von der Navy. Und diese Liberty-Ships waren hergestellt worden zu Hunderten und Tausenden in ganz schneller Herstellungsform. Sie waren ein bisschen wackelig. Ja, das war ein gefährliches Schiff, denn wenn es stürmte, dann gingen sie unter. Aber dass das alles in Amerika gemacht worden war, dass eine Kriegsindustrie dort existierte, die war ja jetzt vorbei.
Nun haben Sie aber dann doch Ende 47 sozusagen mit den formalen und rechtlichen neuen Bedingungen Amerikas zu tun gekriegt. Denn natürlich. Sie waren jetzt im Besitze eines tollen Immigrationsvisums.
Ja, was ich nicht wusste, und da bin ich mit der Realität plötzlich zum ersten Mal in Berührung gekommen, ist, dass wenn man ein Immigrationsvisum hat, man auch dienstpflichtig noch war. Denn es herrschte noch aus dem Kriege die allgemeine Dienstpflicht in Amerika.
Wehrpflicht.
Wehrpflicht.
Also rein in die Armee.
Rein in die Armee, davon hatte ich keine Ahnung. Und bekam nach einigen Wochen, nachdem ich also zurückgekommen war, mit meinem wunderschönen Immigrationsvisum, eine Aufforderung, mich zu einer Wehr- und Militärdienstpflichtuntersuchung einzufinden in Brooklyn, um meiner Dienstpflicht nachzukommen. Was für Dienstpflicht? Ja, Militärpflicht.
Das sind zwei Jahre
dienen. Zwei oder drei Jahre im Militär. Das wäre katastrophal. Und jetzt, ich war entsetzt. Das hätte mich zwei oder drei Jahre meines Studiums gekostet und damit wären meine sämtlichen Pläne über den Haufen geworfen worden. Und ich musste mir sehr ernsthaft überlegen, ob ich unter diesen Umständen dann überhaupt in Amerika bleiben wollte oder nicht gleich nach Palästina zurückgehen sollte. Aber ich erinnerte mich glücklicherweise im letzten Moment, bevor ich dann nach Brooklyn zu dieser Untersuchung musste, eines Kapitels aus Thomas Manns, die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Die hatte ich kurz vor meiner Abreise in Palästina bei unseren Freunden Leni Walter und Leni Mendel gelesen. Der erste Band dieser Thomas Mannschen Dichtung, der war ja schon sehr früh erschienen und der endet damit, dass auch der Protagonist Krull, dieser junge sogenannte Hochstapler, soll auch zum Militär. Und was der da bei dieser Militärdienst, was der da treibt, wo er da untersucht wird, fiel mir ein. Und es gibt dieses Kapitel, gibt es übrigens von Thomas Mann selber gelesen, auf einer schönen Schallplatte. Vielleicht können wir uns da mal eben reinhören. Gerade eben, was ihm da eingefallen ist, dieser Kommission zu erzählen.
Bei der Musterung.
Ich lese ein Kapitel aus den fingierten Memoiren eines Hochstaplers und Hoteldiebes namens Felix Krull. Allein ich gewahre auf des Lesers Miene die Sorge, dass ich über so vielfältigem Anteil der heiklen Frage meines militärischen Verhältnisses leichtsinnigerweise völlig vergessen haben möchte. Und so eile ich zu versichern, dass dies ganz und gar nicht der Fall war, sondern dass ich vielmehr unablässig und nicht ohne Beklemmung mein Augenmerk auf diesen fatalen Punkt gerichtet hielt. In dem Maße freilich, wie ich mit mir selbst über die Lösung des widrigen Knotens einig wurde, wandelte sich diese Beklemmung in die freudige Beklommenheit, die wir empfinden, wenn wir im Begriffe sind, unsere Fähigkeiten an einer großen, ja übergroßen Aufgabe zu messen. Und hier muss ich meiner Feder Zügel anlegen und der Versuchung, gleich alles vorauszusagen, aus Berechnung noch etwas widerstehen. Ich vermied es, in der Enge mit ihm in Berührung zu kommen und er im selben Augenblick von einer zugleich nasalen und scharfen Stimme mein Name genannt wurde auch ein assistierender Unteroffizier winkend vor dem Kabinett erschien, so trat ich denn also hinter der Bretterwand hervor, wandte mich linker Hand und schritt in anständiger, doch anspruchsloser Haltung dorthin, wo Arzt und Kommission mich erwarteten. »Das ist ein Einjähriger«, hörte ich vom Kommissionstisch her eine tiefe und wohlwollende Stimme gleichsam erklärend sagen und vernahm gleich darauf mit leichtem Verdruss, wie eine andere, jene scharf näselnde nämlich, berichtigend feststellte, dass ich nur ein Rekrut sei. »Treten Sie näher heran«, sagte der Stabsarzt. Seine Stimme war meckernd und etwas schwach. Ich gehorchte ihm willig, und dicht vor ihm stehend, tat ich mit einer gewissen törichten, doch nicht ungefährlichen Bestimmtheit den Ausspruch: »Ich bin vollkommen diensttauglich.« »Das entzieht sich Ihrer Beurteilung«, versetzte ärgerlich jener, indem er den Kopf vorstreckte und lebhaft schüttelte. »Antworten Sie auf das, was ich Sie frage, und enthalten Sie sich eigener Bemerkungen.«
Das war Thomas Mann, der selbst seinen Felix Krull liest. Nicht, dass Walter Lewin den Thomas Mann selbst gehört hätte, aber er hat kurz bevor er zur Musterung gehen musste, den Thomas Mann gelesen.
Und ich habe mich daran erinnert, an diese Musterungsszene im Krull, und ging nun zu meiner Musterung und wurde aufgerufen vor das Komitee und sprach da, ähnlich wie der Krull in der Thomas Mannschen Erzählung, als erstes sagte ich dem Komitee in überzeugter Weise, dass ich völlig diensttauglich sei und mich freue, endlich die Gelegenheit zu haben, auch meinen Teil beizutragen zur erfolgreichen Beendigung dieses widrigen, unmöglichen Krieges.
Das war 47.
Das ist 1947. Und das Komitee sah sich etwas befremdet an. Genau wie bei Krull. Und der mich untersuchende Arzt sagte auch in dem Sinne genau dasselbe wie im Krull. Er sagte: »Wissen Sie, das entzieht sich völlig Ihrer Beurteilung. Ob Sie hier diensttauglich sind oder nicht, das werden wir entscheiden.« Und ich sagte: »Ich bin sehr dankbar, dass Sie mir die Gelegenheit geben, hier meinen Teil zur Beendigung dieses Krieges beizutragen.« Also es wurde den Leuten offensichtlich sehr schnell klar, dass es sich hier um einen etwas schwierigen Fall handelte. Und sie schickten mich gleich darauf in einen Nebenraum zu einem Militärpsychiater offensichtlich, der mich sehr freundlicherweise, in sehr netter Weise ausfragte, wo ich denn herkäme und so weiter. Und ich erklärte ihm das, dass ich aus Palästina käme und dass ich in Deutschland 1938 und so weiter emigrieren musste nach der Kristallnacht und was das für einen Effekt gab. Und er wollte dann wissen, ob ich denn irgendwann mal Probleme gehabt hätte in Palästina oder in irgendeiner ärztlichen Untersuchung gewesen wäre und so. Es stellte sich dann heraus, dass ich im Sanatorium Bodenheimer bei meinen Eltern zu Besuch gewesen wäre. Und das war ein Sanatorium, das war von einem Wiener Psychiater geleitet. Da war aber ein Hotel, ein Erholungsheim inzwischen geworden. Aber da war ich doch öfter mal gewesen und das interessierte ihn sehr. Das Resultat war, er fühlte dann auch meine Finger an. Und ich hatte mich da in eine solche Aufregung reingespielt, dass ich schwitzte wie verrückt, was mir nie passierte. Ich habe nie an den Händen geschwitzt. Da habe ich offensichtlich an den Händen. Und er sagte: »Beruhigen Sie sich, es ist alles in Ordnung. Und ich möchte Ihnen doch empfehlen, Sie sollten sich jetzt, wo Sie in New York sind, an einen guten Arzt wenden, an einen vielleicht psychologisch spezialisierten Arzt und ihm diese Sachen alle mal erzählen. Ich glaube, vielleicht würde Ihnen das sehr helfen, dieses mit Recht bestehende Problem zu überwinden. Aber ich glaube, die Armee ist für Sie im Moment nicht der richtige Ort dafür.«
Also Sie haben den Traumatisierten gespielt.
Das hat mich sehr enttäuscht.
Wie man sieht, sind Lektürekenntnisse nicht
gar nicht
lebensfern.
Schlecht, das war tatsächlich, ich habe tatsächlich absolut die Wahrheit erzählt. Und es war wirklich, so war es auch. Und ich wäre auch für die Armee nicht der Richtige gewesen. Das scheint mir auch. Wir haben beide davon sowohl profitiert, als auch die richtigen Konsequenzen gezogen. Und ich bekam auch einige Wochen später meine, das nannte sich F4-Karte vom Militär, dass ich befreit bin, dass ich völlig untauglich bin fürs Militär. Und das war ja auch gut.
Auf Lebenszeit sozusagen.
Auf Lebenszeit,
ja. Das ist das Allerwichtigste. Nun, beim Militär haben Sie also keine Karriere gemacht. Das ist also wieder eine Befreiung, wenn man so möchte. Schon wieder ein neues Leben, eine neue Möglichkeit. Was haben Sie denn in New York sonst am musikalischen Leben mitbekommen?
Naja, da habe ich natürlich sehr viel mitbekommen. Denn das war mein ganz großes Interesse. Und darauf hatte ich mich von vornherein so gefreut, um darum nach Amerika überhaupt zu kommen. Denn es gab ja in New York eine solche Fülle von musikalischen Angeboten, dass man überhaupt nicht wusste, wo man zuerst hingehen sollte. Und nun war es bei mir so, dass ich jede Gelegenheit benutzte, um diese Konzerte, Opernaufführungen, Kammermusikabende mitzumachen. Ich ging oft am Wochenende 4-mal am Tag in irgendeine Veranstaltung und war überhaupt nicht zu halten vor diesem unglaublichen, attraktiven und aufregenden Erlebnissen, die einem da geboten wurden. Es spielte ja wirklich alles in New York, was Rang und Namen hatte. Zu den Dirigenten gehörten an der Metropolitan Oper und auch an der City Center Oper George Sell, Fritz Busch, Bruno Walter, Fritz Reiner, Leonard Bernstein, Josef Rosenstock, den ich schon in Berlin mit dem Kulturbundorchester die Eroica dirigieren hören. Und das waren alles Leute, die das Resultat der Vertreibung der Migranten, der großen jüdischen und nicht-jüdischen Künstler durch die Nazis waren. Besonders natürlich war für mich die Oper interessant. Ich war ja von jung auf ein fanatischer Opernliebhaber.
Genau, Sie sind immer in die Berliner Staatsoper gegangen, genau, unter den Linden und jetzt wahrscheinlich in die Met.
Jetzt in die Met und da musste man sich auch anstellen. Das war ich ja schon aus Berlin gewohnt, um Stehplätze zu bekommen. Die waren verhältnismäßig auch billig, aber es gab auch da eben wenige. Und man musste, das kannte ich aber schon, dass ich anstellen.
Genauso hoch?
Die waren doch immerhin doch 4 Ränge hoch schon.
Genauso wie die alte
Staatsoper. Wie die alte Staatsoper. Inzwischen was hier nur noch 3, soll jetzt wieder aufgebaut werden auf 4. Und ich lernte sehr bald durch andere Studenten, Gesangsstudenten, besonders an der Juilliard School, dass es an der Metropolitan sogenannte Partiturplätze gab mit Stehpulten, wo man mit einer kleinen Lampe auf einem Pult eine Partitur mitlesen konnte. Von diesen, die waren etwas seitlich gelegene Plätze, von denen man nur die Hälfte der Bühne sehen konnte. Man konnte aber wunderbar hören. Und die wurden von der Metropolitan
und die Partitur mitlesen
und gleichzeitig. Partitur mit einer kleinen Lampe mitlesen konnte.
Okay, was ja normalerweise in der Oper eben gar nicht geht. Nehmen Sie mal eine Partitur mit in die Oper, in die 5. Reihe Parkett,
zu dunkel dafür.
Gibt's Ärger.
Eben. Also, das war natürlich für mich ideal. Und ich ging zu der Metropolitan Operngilde, die diese Opernsitze vergab und meldete mich an, dass ich sowas haben wollte. Und sie fragten, ja, du kannst ein- oder zweimal die Woche so einen Sitz haben. Wir haben eigentlich eine ganze Reihe und die sind gar nicht immer besetzt. Also, wann willst du zum ersten Mal gehen? Ich sagte, sofort. Ja, also bitte, nächste Woche, was gibt's? Das und das und das. Ich also jetzt regelmäßig auf diesen wunderbaren Plätzen mit Partituren. Die Partitur hatte ich zum Teil selber, zum Teil holte ich sie mir aus der Juilliard-Bibliothek und konnte da mitlesen und die Opern hören. Und was nun geschah, war wirklich erstaunlich, denn ein paar Wochen darauf kriegte ich eine Aufforderung von der Sekretärin des Dekans an der Juilliard School, ich sollte mich doch in seinem Büro melden. Ich wusste nicht warum. Ging also ins Büro vom Dekan, Norman Lloyd, und eine sehr nette Sekretärin sagte, ja, ach ja, Herr Levin, ja, sagen Sie mal, Herr Lloyd wollte wissen, haben Sie sich bei der Metropolitan Operngilde angemeldet für Leseplätze, für diese Stehplätze zum Mitlesen von Partituren? An der Met Oper? Sag ich, ja, das habe ich gesagt. Da gehe ich auch oft hin. Sag ich, ja, aber wieso? Sie sind doch Geiger, oder? Sag ich, ja, ich bin Geiger. Na und? Ja, darauf wusste sie keine Antwort. offensichtlich war es nicht üblich, dass Streicher sich für Opern interessierten. Das war es tatsächlich nicht. Das hat sich auch im Laufe der Jahre kaum geändert. Ich erinnere mich, dass ich mit Robert Mann, dem ersten, mit dem ich ja befreundet war, dem ersten Geiger vom Juilliard Quartett, ihn dazu überreden musste, zum ersten Mal zum Don Giovanni in die Oper zu gehen. Der hatte das noch nie gehört. Der kannte diese ganzen Opern nicht und fand es auch etwas ein bisschen merkwürdig, sich für Oper zu interessieren. Geiger interessierten sich für Geiger, für andere große Geiger. Und das tun sie heute noch. Und wenn ich in Basel, wo ich ja seit Jahren unterrichte, in die Konzerte gehe, wo ein Geigensolist das Brahms- oder Beethoven-Konzert oder auch das Berg-Konzert spielt, wenn es der Tetzlaff ist, dann kommen die Studenten, die Geigenstudenten, zu dem Solokonzert in dieses Konzert. Nicht in die erste Ouvertüre oder Concerto Grosso, sie kommen zum Solokonzert und in der Pause vor der großen Symphonie im zweiten Teil gehen sie wieder weg.
Das ist eine eigenartige Vorstellung von Spezialisierung.
Nicht wahr? Es ist traurig. Und in Oper gehen die Instrumentalisten heute genauso wenig wie eh und je. Also wenn sie einen Job im Orchester bekommen. Und dann kennen sie die Stücke nicht.
Das ist gerade erwähnt. Wie war das eigentlich bei Ihren Quartettspielern, die Sie dann später ja nun fast ein halbes Leben lang begleitet haben? Und sie wurden durch Sie begleitet. Also Peter Gamnitzer beispielsweise und Henry Meyer. Waren das auch so Opernnarren wie Sie?
Sie waren vielleicht nicht ganz so Narren wie ich, aber immerhin, sie kamen aus dem deutschen Kulturraum. Und da war man an Gesangsmusik, an Liederrezitalen, an Singen überhaupt durchaus interessiert. Und wenn immer wir konnten, gingen die auch in die Oper. Und mein Cellist Lee Pfizer, der letzte Cellist, den ich für 12 Jahre im La Salle Quartett hatte, war ein fanatischer Opernliebhaber, da er ausgebildet worden war in Cleveland, von Lynn Harrell und Jim Levine. Und Jim Levine war ja ein ganz großer Opernfanatiker. Und der hat all seine Studenten, die er da mitbetreut hat, die er mit im Orchester hatte, immer wieder in die Oper geführt, mitgenommen zur Opernaufführung, mit ihnen Opern einstudiert und so weiter. Das wurden alles Opernexperten.
Und wer noch nicht selbst schon ein Fanatiker war für Oper, der wurde wahrscheinlich von Ihnen angesteckt, weil Sie machen das ja heute noch. Sie also, wenn Sie irgendwann einmal einen freien Abend haben, dann gehen Sie sofort in die Opera, so wie einst der kleine Mozart auf seinen Reisen.
Ja, wenn möglich. In dieselbe Opera, wie er gegangen ist, als seine Entführung hier aufgeführt wurde. Und unten sprachen die Leute laut im Parkett. Und das hat ihn sehr gestört. Das stört mich auch noch immer, wenn die Leute viel zu spät kommen und in den Logen dann laut sprechen. Das ist furchtbar.
In New York dieser Zeit war auch ein ganz großer Dirigent, der es Ihnen sehr angetan hatte und den Sie sozusagen vorher schon verehrt haben wie kaum einen anderen. Wir haben das in früheren Sendungen schon erwähnt, nämlich Arturo Toscanini.
Das war eigentlich die Hauptattraktion für mich, überhaupt nach New York zu kommen. Denn ich wusste, dass inzwischen Toscanini ja der Dirigent des NBC Symphony Orchestras geworden war. Und das hörte man ab und zu auf Kurzwellen in Palästina von NBC übertragen. Einige solche Aufführungen habe ich mit viel Geknatter und Störungen gehört. Und das war unglaublich. Es schien mir, so eine Orchestersaison zu hören, das müsste ein einzigartiges Erlebnis sein. Und das Erste, was ich versuchte, als ich nach New York kam, war, in die Toscanini-Konzerte zu gehen. Nun waren die im Rockefeller Center auf der 8. Etage im Studio 8H, ein berühmtes kleines Studio der NBC-Radiogesellschaft, am Samstagnachmittag und dann am Samstagabend. Aber Karten konnte man dazu nicht kaufen. Die wurden von NBC nur verschenkt an Leute, die waren...
Das waren Radiokonzerte mit ein bisschen Publikum.
Genau. Mit relativ wenig Publikum, der Saal war relativ klein. Einige hundert, so vielleicht 1400 Leute, die in den Saal reingingen. Und diese Karten wurden jeweils 2 in einem Kuvert an Leute, die für NBC wichtig waren, für ihre Reklame. Und an Geschäftsleute und auch an interessierte Musikliebhaber, aber wenige. Die hatten eine Liste, wo an diese Sachen verschickt werden. Und man kam an solche Karten wirklich überhaupt nicht ran. Und alle Leute lachten mich aus an der Julia School. Ich sagte, ich will zu Toscanini-Konzerten gehen. Nun, ich habe dann versucht, diese Karten zu bekommen, indem ich vor dem Konzert, vor Rockefeller Center, jeden Menschen angesprochen habe. Haben Sie vielleicht eine extra Karte zu diesem Konzert? Und die guckten mich an und sagten, wieso? Ja, sagte ich, Sie haben ja in Ihrem Kuvert, gucken Sie mal, Sie haben zwei Karten, nicht nur eine. Und meistens waren es ja auch zwei Leute, aber manchmal gelang mir das. Aber eben doch relativ selten. Nur dann später habe ich mit Hilfe der Effi, meiner zukünftigen Frau, gelernt, wie man sowas besser machen kann. Aber das gehört in eine andere Geschichte. Sie hat das viel, viel besser gemacht als ich. Aber inzwischen dachte ich, wie komme ich an Karten an? Und habe an den Mann, der diese Konzerte initiiert hatte, der Toscanini überzeugt hatte, Samuel Schotzinow geheißen, der Pianist war und auch Komponist und Schwager von Heifetz, der hatte Toscanini in Europa aufgesucht, um ihn zu überzeugen, er sollte doch nach Amerika zurückkommen für ein Orchester, das für ihn gegründet würde vom Sender NBC, von dem Radio großen Senderkette NBC. Und Toscanini hatte endlich eingewilligt und war 36 nach Amerika zurückgekommen, hatte das NBC-Orchester gegründet. Jetzt rief ich im Büro von Herrn Schotzinow an bei NBC und sprach mit der Sekretärin und sagte, ich möchte gerne eine Verabredung haben mit Herrn Schotzinow. Ich sagte, ja, wieso? Ich sagte, ja, ich bin Musikstudent aus Palästina. Ich bin extra hergekommen, um die Toscanini-Konzerte zu hören. Sie wissen ja, dass Toscanini das Palästina-Orchester eingeleitet hat. Er hat die ersten Konzerte in den ersten zwei Saisons gemacht. Und ich bin ein tiefer Bewunderer von der Kunst. Und das ist für einen Musikstudenten von unendlicher Wichtigkeit. Ich möchte Herrn Schotzinow fragen, ob ich und zwei meiner Kollegen, Pianisten aus Neuseeland, aus Australien, ob wir nicht zu den Proben von Toscanini Zugang haben könnten. Und da war ein momentanes Schweigen und sagte, ja, also warten Sie mal einen Moment, ich werde einen Moment mit Herrn Schotzinow sprechen. Und dann kam sie wieder ans Telefon und sagte, ja, also Sie sagen, Sie sind aus Palästina? Ja. Ja, dann will Herr Schotzinow, würde es sehr begrüßen, vielleicht mal kurz mit Ihnen zu sprechen. Kommen Sie doch nächsten Donnerstag in sein Büro. Ich war völlig überrascht, dass das so gegangen war und brachte meine beiden Pianistenkollegen mit. Wir gingen zu Schotzinow und erzählten ihm diese Geschichte, dass wir wirklich deshalb gekommen waren. Und er fand das offensichtlich sehr beeindruckend und sagte, wissen Sie, Toscanini erlaubt an sich keine Zuhörer, aber ich werde sehen, ob ich Sie nicht in die Loge von Herrn General Sarnow, dem Chef von NBC, aber der kaum jemals in seine mit Glas verkleidete Loge geht, da haben Sie wunderbar, können Sie zuhören und Sie sehen das ganze Orchester und Sie sehen Toscanini ins Gesicht. Und das ist natürlich für Proben absolut ideal. Das hat er gemacht. Und wir bekamen die Erlaubnis, zu Toscanini-Proben zu gehen.
Indem Sie in der Loge von David Sarnow saßen. Genau. David Sarnow ist ein ganz großer Name in der amerikanischen Radiogeschichte, die man natürlich in Europa so nicht kennt. Aber praktisch also einer der Medienmogule der 30er und 40er Jahre.
Ja, es geschah tatsächlich. Und wir gingen dann jetzt regelmäßig dahin. Nach einer Weile dachten alle Leute da bei NBC, dass wir zu Sarnow gehörten. Ja, dass wir einer der...
Genau.
Nur Sarnow wusste das nicht, aber er kam auch manchmal und bat uns um Erlaubnis, ob er hier auch sitzen dürfe in seiner Loge und bot uns dann auch Scotch und Soda an, dass wir ablehnten. Nein, danke vielmals, wir sind absolut nicht Alkoholiker. Ja. Oh, das fand er hochinteressant. Jedenfalls, wir hörten dort Toscanini-Proben und sowas, das kann man sich nicht vorstellen, denn der Toscanini war ja noch ein Dirigent alten Formats. Da ging es hoch her in diesen Proben. Und wenn da was nicht in Ordnung war, dann wurde er wütend. Aber nicht über die Musiker. Er war wütend, dass es nicht so ging, wie er sich vorstellte. Und meine erste, praktisch erste Probenarbeit von Toscanini war die Traviata. Im Dezember 46, also ein paar Monate nach meiner Ankunft, Toscanini dirigierte ja nicht nur Symphoniekonzerte mit NBC, sondern macht auch konzertante Opernaufführungen. Einmal im Jahr so, da gab es den Fidelio schon, bevor ich angekommen war. Dann gab es die Traviata, noch einige Verdi-Opern, zu denen wir immer hingehen konnten. Das war wunderbar. Aber mein erstes Erlebnis war eine Traviata-Probe. Hören wir mal hinein.
Per me non va diretto, vuole arrangiarsi. stregone, da che la mia Violetta oggi per me lasciò dovizi e amori, alle pompose feste, o valli e valli avezza, vidi a schiavo ciascun di sua bellezza. Ed or contenta in questi ameni luoghi, tutto scorda per me. Qui presso lei a rilasciarmi sento, e da soffio d'amor rigenerato scordo negari suoi, tutto il passato.
Legato, non legato. Put legato di tutti i flet, legato. No, visto. The Forlas Bar, here. The Forlas Bar.
Bollenti spiriti, il giovani d'ardore, la temprata placido.
Darcy said, you are always late, always after. Never you are the, per Dio santo. Il passo, down, not after. Oh, per Dio santo, you cannot hear the tenore. Have to sing the chorus, thousand people, and yeah, for because are the celli e bass are deaf. Oh, per Dio santo. Andante, and look at me, and open your ears. Oh, per Dio santo,
che teste di... Il giovanile ardore, la tempra col placido sorriso del lavor, del lavor. Dal dì che disse vivere, io voglio a te fedele, dall'universo in me. Quasi in ciel, dove credisse vivere, io voglio a te fedel, sì, dell'universo in me mare, io vivo quasi, io vivo quasi in ciel, io vivo in ciel, io vivo quasi in cielo, sì, io vivo quasi in cielo, io vivo quasi in cielo.
So, no, sì, ma se, l'orchestra è no good. Armonia tu, after crescendo, diminuendo. The orchestra must be a very good piano with the best pianist for accompaniment. The best piano with the best pianist. No. Allora, andate.
Dei miei bollenti spiriti, il giovanile ardore, e la marina la 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 la, dal di che disse di io voglio rarararire poco nell'universo in memoria.
salmi che disse vivere io voglio te vedere dell'universo in me more io vivo quasi in cielo io vivo in cielo dell'universo in me io vivo in cielo io vivo quasi in cielo io vivo quasi in cielo. The last, longer.
Das war Arturo Toscanini, der nicht nur die Traviata probt, sondern sie auch singt. Was waren denn seine Hauptpunkte, die er hier die ganze Zeit moniert hat?
Toscanini hat mit dem Orchester in einer Weise gearbeitet, wie man sich das überhaupt nicht vorstellen kann bei einer Operneinstudierung. Das waren ja ein virtuoses Orchester und zum großen Teil waren das doch Leute, die diese Sachen bereits in- und auswendig konnten. Die waren aber an Opernaufführungen gewohnt, wo man mit zwei Proben eine Traviata macht. Nicht bei Toscanini, da gab es 2 Wochen lang Proben für die Traviata. Und zwar mit dem Orchester. Jede einzelne Nummer. Und nichts genügt ihm. Und wenn er das Gefühl hatte, dass sie uninteressiert waren und nur so mit halb, dann wurde er wild.
Aber hier trifft es ja den Sänger, nicht? Denn der Sänger, der wird irgendwann rausgeschickt und er singt die Arie selbst.
Ja, hier, das hier, gut, er hat dann, das Orchester wollte, dass das Orchester mal ganz genau mit ihm das macht, damit sie genau wissen, wie das geht. Denn der Sänger, der sang es ja so, wie er wollte. Mit Pierce und mit Medici Albanese, die Violetta sang, die hatte er ja wochenlang vorher gearbeitet. Die sangen das und spielten das fantastisch. Aber das Orchester musste eben genau zuhören. Und die Bässe waren ihm immer zu langweilig. Die haben ihm nicht genau genug gespielt, weil das auch eine Weile dauert, ehe der Bass anspricht, ja, und so. Das wussten die aber. Aber immer wieder geschah es, dass er über die Bässe hergefallen ist praktisch. Manchmal auch über die Geigen. Und da wurde er wütend. Diese Genauigkeit im Rhythmischen, diese Spannkraft im Rhythmischen und die Durchsichtigkeit, das waren so die Dinge, die mich bei Toscanini so ganz besonders interessierten. Und es gibt ja auch immer wieder diese falschen Behauptungen. Toscanini habe immer nur schnelle Tempi genommen und er hatte immer dieselben Tempi undifferenziert gespielt, metronomisch gespielt. All das zeugt nur von einer Unkenntnis von Toscaninis musikalischer Arbeit. Er hat immer wieder die Sachen neu für sich selber einstudiert und selber sich überlegt, mache ich es eigentlich richtig? Und die Sachen haben sich im Laufe der Jahre erstaunlich verändert. Auch klassisches Repertoire. Also ich war dann 46 auch beim Mozart-Konzert, wo er unter anderem die Haffner-Symphonie gespielt hat. Die kannte ich sehr gut. Von einer Aufnahme von 1929, glaube ich, mit den New Yorker Philharmonikern gab es eine Platte, für eine frühe 78er-Platte von dieser Haffner-Symphonie Nummer 35 von Mozart, D-Dur. Und jetzt spielte er die Symphonie und ich war erstaunt. Das war eine ganz andere Haffner-Symphonie, wie ich sie von Toscanini kannte. Er hatte, also ich meine, kannst du als Beispiel schon mal einfach die Sachen mit dem Tempo nehmen. In der Aufführung von 1929 ist das ein sehr langsames Tempo. Ich habe nie wieder von irgendjemandem das Minuett in der Haffner-Symphonie und das Trio darauf so langsam gehört. Wir sollten uns das mal anhören. Thank you. das war jetzt Arturo Toscanini mit Mozarts Haffner-Symphonie, Menuett und Anfang vom Trio in einer Aufnahme von 1929 mit den New Yorker Philharmonikern. Erstaunlich behäbig und langsam gespielt, gravitätisch. Und so war ich es gewohnt, als ich 1946 nach New York kam. Und jetzt höre ich ein Konzert und eine Probe, in der Toscanini dieselbe Symphonie spielt. Und da klingt das Menuett jetzt plötzlich ganz anders. Das war nun Arturo Toscanini mit dem NBC-Orchester 1946, eine Haffner-Symphonie von grundlegend anderem Tempo im Menuett und im Trio. Und das war sehr häufig der Fall, dass sich die Interpretationen Toscaninis im Laufe der Zeit schon enorm wandelten. Es ist so nicht gewesen, wie es oft behauptet wird, dass das immer dasselbe war. Da musste man mal genau hinhören. Aber leider, leider hören die Leute sich das ja nicht genau an. Waren auch nie bei Proben, haben nie gehört, wie er mit sich selbst gerungen hat, um eine Stelle so rhetorisch zu bekommen, wie er wollte. Nicht übertrieben, nicht sentimental, aber mit einer Gewalt, die so überzeugend war, wie man sie sonst nirgends hören konnte. Das ist schade, denn damit nehmen sich viele Menschen die Möglichkeit, große Interpretationen von Toscanini zu hören. Wir werden vielleicht, glaube ich, in späteren Sendungen nochmal auf einige dieser Dinge zurückkommen.
Aber eine Frage vielleicht noch, wer hat eigentlich diese Proben mitgeschnitten, das NBC selbst?
NBC hat alles, was bei Toscanini geschah, aufgenommen. Auf Bänder in den 40er Jahren, späten 40er Jahren war das auf Bänder. Diese, die gibt es nur bei NBC und der Hauptaufnahmeleiter, der für die Toscanini-Proben und Konzerte verantwortlich war, war ein Ingenieur, ein Aufnahmeingenieur, der sich mit einem jungen Fanatiker befreundet hat, der unbedingt da mitmachen wollte, einem Jungen von 15, 16 Jahren, der mit ihm zusammengearbeitet hat. Mit dem hat er sich sein Leben lang befreundet. Und als dieser Ingenieur dann vor einigen Jahren gestorben ist, hat er diesem, seinem jungen Freund, der inzwischen auch schon an die 60 ist, diese ganzen Schätze von Tapes von NBC quasi geschenkt.
Es ist erstaunlich, dass für den angehenden professionellen Quartettspieler Arturo Toscanini so ein wichtiger war. Wir haben schon in anderen Sendungen viel darüber gesprochen, was er für einen Einfluss hatte. Aber als Sie den dann nun sozusagen hautnah erlebt haben in den Proben, war da nicht das Bedürfnis, auch mal den persönlich kennenzulernen? Oder war das außerhalb jeglicher Debatte, an den ranzukommen?
Ja,
wie alt war der zu der Zeit?
Ende 70.
Ja.
Und Anfang 80 dann. Ja. Wenn man sich irrsinnige Mühe gegeben hätte, wäre es vielleicht möglich gewesen. Aber das war eigentlich meine Sache nicht. Ich wollte nicht da einen persönlichen Kontakt so sehr haben als den musikalischen Kontakt. Und der war mir nun wirklich wichtig. Da habe ich, glaube ich, mehr gelernt für meine eigene musikalische Zukunft und für meine eigene Arbeitsweise wie irgendwo sonst. Selbst die Arbeit im Julia-Quartett, das war für die Quartettarbeit außerordentlich wichtig. Aber diese Unerbittlichkeit in der Genauigkeit, ihm nicht nachgeben und keine Kompromisse machen. Die musikalische Vorstellung klar im Kopf zu haben und sie zu realisieren, mit Genauigkeit und Unsentimentalität, all diese Charakteristika des toscaninischen Musizierens waren mir von Anfang an beispielhaft. Ich weiß es nicht, warum. Von dem Moment ab, wo ich zuerst die 7. Symphonie auf Platten hörte in Berlin, war mir klar, so muss man musizieren. Warum, kann ich nicht sagen. Das war bei mir quasi ein Teil meiner musikalischen Begabung. Ich mochte auch an Literatur, die Literatur am liebsten, in der es möglich war, so zu spielen, wie es Toscanini tat. Ich habe das dann übertragen auch auf neuere Musik und unsere Einspielungen der Wiener Schule.
Das ist so eine Mischung aus völlig unpathetischer Emotion und Präzision, ja. Aber mit Emotion.
Aber wie? Mit höchster Emotion, mit einer Genauigkeit, die nie steif ist, im Gegenteil, außerordentlich rhetorisch ist, aber in einem Maß, innerhalb eines nicht romantischen, eines unverzerrten Maßes, das manchen Leuten erscheinen lässt, als ob er metronomisch spielte. Das ist nun aber überhaupt nicht der Fall. Und diese Rhetorik bei Toscanini, die sich eben in Grenzen hält, die muss man gehört haben. Da muss man ganz genau lernen, zuzuhören. Auch uns ist es oft vorgeworfen worden, dass wir zu mechanistisch spielten.
Ja.
Mit amerikanischer Perfektion heißt das.
Lassalle-Quartett jetzt.
Ja, das ist ein Schimpfwort. Dazu kann ich nur sagen, dafür das Schöne ist dann anscheinend die europäische Schlamperei. Das ist das Gegenstück dazu. Und das ist es ja auch oft. Und das war meine Sache nicht. Ich habe das nie gemocht und fand es auch, finde es bis heute scheußlich. Aber das ist nicht jedermanns Sache. Es gibt noch viele Beispiele, die man spielen könnte. Ich hoffe sehr, dass wir noch Gelegenheit haben werden, darüber etwas genauer darauf einzugehen. Ich wollte noch eine Sache nachtragen. Wir haben ja die Traviata-Probe vorhin gehört. Und da wurde die Arie des Alfredo ja dann nochmal gemacht.
Von ihm selbst.
Von ihm selber gesungen. Er hat immer wieder mit dem Orchestergabate, in dem er selber die Gesangsstimmen
Ende gemacht hat. Ende 70 singt er selbst.
Aber wie? Und das ging noch bis zur Aida, die wir gehört haben, Evi und ich in der Probe. Und da haben die ganze Nilszene, war er unwahrscheinlich. Das hat ihm überhaupt nicht gefallen. Das Orchester war nicht genau. Es war nicht das, was er mit ihnen gearbeitet hat. Und da hat er alle Sänger rausgeworfen und wir blieben. Und dann hat er die ganze Nilszene aus der Aida mit Toscanini als sowohl Aida als Radames als Amonasro. Also das war umwerfend.
Hat sich das auch erhalten, diese Aufnahme?
Das gibt's auch. Das gibt's auch.
Unglaublich.
Vielleicht können wir davon auch noch mal einiges spielen.
Vorerst wollen wir vielleicht ein bisschen noch über die Kammermusik sprechen, die Sie in dieser Zeit gehört haben von anderen Ensembles. Zuallererst natürlich hat Sie das Juilliard Quartett selbst interessiert.
Natürlich, die spielten Konzerte von einer Qualität und auch einem Repertoire, das mir zum Teil noch gar nicht bekannt war.
Welches war denn das
Repertoire? Ich meine zum Beispiel die Webern-Werke, die sie spielten, die waren mir zum großen Teil neu. Ich kannte kaum die Bagatellen und die Opus 5 Sätze für Streichquartett, die kannte ich auch nicht. Und die spielten sie als moderne Werke, sie spielten regelmäßig Konzerte mit gemischtem Programm und eben auch die 6 Bartok-Quartette. Also das war für mich auch alles neu. Ich hatte Bartok schon, die Duette kannte ich schon aus Palästina mit Werner Tokarnowski, der in meinem Quartett war, mit dem wir hatten viele dieser Bartok-Violin-Duette gespielt. Und ich kannte einige der Klavierstücke, die hatte ich selber gespielt. Aber die Quartette, die wurden in Palästina kaum gespielt. Es gab kein Quartett, das ich an diese Literatur rangewagt hätte. Vielleicht das eine oder andere, aber ich, ganz intim kannte ich die Stücke nicht. Und das Juilliard-Quartett macht er ja jetzt Zyklen. Und einen Zyklus mit allen 6 Bartok-Quartetten, das war für mich ein Ereignis. Aber es gab auch andere Quartette, die in New York zu dieser Zeit spielten. Das Quartett in New York war eigentlich das Budapester Quartett. Das war überhaupt das Quartett in Amerika. Die hatten sich während des Krieges schon eine Position erworben, die sie über alle anderen Quartette hinaushoben. Sie waren beliebt in ganz Amerika. Sie waren auch an der Library of Congress in Washington das Residenzquartett geworden, spielten auf den Stradivari-Instrumenten der Library of Congress. Da gab es ja diese merkwürdige Beschränkung, diese Instrumente durften und dürfen auch heute noch nur in der Library of Congress im Coolidge Auditorium gespielt werden. Die dürfen die Quartette auch nicht rausnehmen, um darauf zu üben. Die müssen in die Library of Congress kommen, um dort auf den Instrumenten zu üben. Und das machte das Budapester Quartett. Sie spielten auch Zyklen in New York, alle Beethoven-Quartette, immer wieder. Und ich lernte sie kennen in einem Zyklus Mozart, Quartette und Quintette. Und die Berühmtheit hatten sie in Amerika erlangt durch einen sehr klugen Coup. Sie hatten ungefähr 1938, kurz vor dem Krieg in Europa, hatten sie in dem Ravinia Festival, dem Festival des Chicago Orchesters außerhalb von Chicago, im Vorort von Chicago, im Freien, im Sommer, wo es Orchesterkonzerte gab, aber auch Konzerte von Solisten, Geigern, Sängern und Quartette hier und da. In einem solchen Quartettkonzert in Ravinia hatten sie an einem Mozartabend zusammen mit dem Jazz, damals dem Jazz-Klarinettisten Benny Goodman, das Mozart-Klarinetten-Quintett gespielt. Und die Leute, die hörten, Benny Goodman würde in Ravinia spielen, strömten zu Tausenden auf die Wiese da und konnten es gar nicht erwarten, ihren geliebten Benny Goodman, den kannte man aus seinem Benny Goodman Quintett oder was er immer für Orchester hat, da Jazz spielen zu hören. Mitnichten, er spielte mit dem Budapester Quartett das Mozart-Klarinetten-Quintett. Die Leute hatten sowas überhaupt noch nicht gehört und hörten zum ersten Mal wirklich zu, da es ja Benny Goodman war, der das spielte. Und damit errang sich das Budapester Quartett ein Renommee für ganz Amerika und wurden das Quartett in Amerika. Durch den ganzen Krieg, während alle anderen Quartette große Schwierigkeiten hatten, den Krieg zu überdauern, und viele sind daran kaputt gegangen, so das Busch-Quartett und das Kohlisch-Quartett, die damit kein Geld verdienen konnten während des Krieges, Nicht so das Budapester Quartett. Die haben den Krieg überdauert und sind noch Jahrzehnte später das amerikanische Quartett gewesen.
Waren das auch Immigranten?
Ja, allerdings.
Die, alle?
Das, ja, sicher. Das ist die berühmte Geschichte. Was ist ein Russe, ist ein sowieso. Und zwei Russen sind ein Schachspiel. Und drei Russen sind eine Revolution. Und vier Russen sind das Budapester Quartett.
Ah ja. Na, vielleicht ist
die waren alle aus Russland.
Es vielleicht. Gibt natürlich auch eine Aufnahme von diesem legendären Auftritt des Budapester Quartettes mit Benny Goodman.
Ja.
Und Walter Lewin wäre nicht Walter Lewin, wenn er nicht diese Aufnahme natürlich auch hätte, weil er neben seiner großartigen Arbeit als Gründer und erster Geiger des Lassalle-Quartetts über 40 Jahre immer Platten gesammelt hat. Davon können wir heute noch zehren und wir hören den letzten Satz aus dem Klarinettenquartett von Wolfgang Amadeus Mozart mit dem Budapester Quartett und Benny Goodman.
Thank you.
Sie hörten Walter Lewin und das LaSalle-Quartett, eine musikalische Biografie, erzählt in 26 Folgen. Wir brachten die 11. Folge unter dem Titel »In der Stimmung einer überwundenen Gefahr«, die ersten Jahre an der Juilliard School in New York 1945 bis 1949. Die Einspielungen waren Thomas Mann, der aus seinem Roman »Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull« vorlas, in einer Aufnahme aus dem Jahre 1954. Danach die Arie des Alfredo aus Giuseppe Verdis La Traviata, zweiter Akt, mit Ian Pearce und dem NBC Symphony Orchestra unter der Leitung von Arturo Toscanini, eine Aufnahme der Generalprobe am 30. Dezember 1946. Und Wolfgang Amadeus Mozarts Symphonie D-Dur Nummer 35 Haffner, der dritte Satz, das Menuett und das Trio mit dem New York Philharmonic Orchestra, aufgenommen in New York 1929 und im Vergleich dazu in New York 1946 mit dem NBC Orchestra unter Arturo Toscanini. Und abschließend der letzte Satz, Allegretto con Variazioni, aus Wolfgang Amadeus Mozarts Quintett für Klarinette und Streichquartett A-Dur, Köchelverzeichnis 581, gespielt vom Budapester Quartett mit Benny Goodman an der Klarinette. Eine Aufnahme aus dem Jahr 1938. Walter Lewin und das LaSalle-Quartett. Die nächste Folge unserer Gespräche mit Walter Lewin hören Sie in 14 Tagen. Zum Schluss unserer heutigen Sendung hören Sie noch einen Ausschnitt des Streichquartetts von Gottfried Michael König, komponiert im Jahre 1959 und eingespielt vom LaSalle-Quartett. Eine Aufnahme des Westdeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1961. Thank you.
Thank you.